Wissen à la IVIA Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator Volker Sossner.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Podcast im Nachgang zu unserer Aticon Verwaltersprechstunde vom 13. November. Hier möchten wir Ihnen die Antworten zu denjenigen Fragen aus Ihrem Kreise geben, welche wir leider aus Zeitgründen in unserem Live-Event nicht behandeln konnten. Und zunächst einmal möchte ich zu unserem heutigen Podcast ganz herzlich unseren Referenten und Experten aus der letzten Verwaltersprechstunde willkommen heißen. Er ist Partner in der Kanzlei RFK in Düsseldorf und seit vielen Jahren als Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht mit den täglichen Herausforderungen der Verwalterinnen und Verwalter bestens vertraut. Herzlich willkommen, lieber Herr Finkel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Stichwort Herausforderung, lieber Herr Finkel, vielleicht eine Frage vorab. Ist ganz aus aktuellem Anlass aus Ihrer Sicht davon auszugehen, dass wir nun in Deutschland mit einer neuen Regierung, die wir ja gleich zu Beginn des kommenden Jahres bekommen werden, wieder eine Flut von Gesetzesänderungen zu erwarten haben, die für die Verwalterinnen und Verwalter dann zu beachten und zu berücksichtigen wären? Ich denke da speziell so an das GEG, was im Moment alle sehr beschäftigt hat.
Ja, also neue Regierung. Neues Glück kann man an der Stelle sagen. Ich bin sehr gespannt, wann es tatsächlich soweit kommt. Erstens, dass gewählt wird und zweitens, dass dann eine neue Regierung überhaupt die Arbeit aufnimmt. Das bleibt abzuwarten. Bereits jetzt ist es ja so, dass postuliert wurde, das Heizungsgesetz kommt weg oder Habecks Heizungsgesetz kommt weg. Ich erinnere nicht genau, wer das gesagt hat, aber das deutet schon an, dass wir im Hinblick auf das GEG mit Änderungen zu rechnen haben, beziehungsweise dass über diese Änderungen nachgedacht wird und im Zweifel auch beschlossen wird. Da gilt im Prinzip das Gleiche wie zu Beginn diesen Jahres, als wir ja auch über das Heizungsgesetz schon redeten, ohne zu wissen, was erwartet uns überhaupt. Ich würde da einfach abwarten, was wird Gesetz und was bleibt Vermutung oder politische Aussage.
Frei nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft und erstmal abwarten, was dann und wann es dann auf uns zukommt. Ja, ich denke, dem kann man leicht und sehr gut auch folgen, denn ein überhastetes Handeln und jetzt die Pferde scheu zu machen, meine Damen und Herren, das hat sich, denke ich, auch in Ihrem Tagesgeschäft nicht als das Mittel der Wahl herausgestellt. Wir möchten, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf eine Frage noch aus unserem Live-Event im Nachgang auch hier in unserem heutigen Podcast eingehen. Und ich möchte unseren Experten, lieber Herr Finkel, Sie noch einmal dazu fragen. Wir hatten in unserem Live-Event die Frage im Zusammenhang mit der Situation eines möglichen Verkaufs einer Verwaltungs-GmbH. Und es wurde unter anderem auch darüber gesprochen. Wir haben uns darüber unterhalten, ob und gegebenenfalls wie ein Verwaltervertrag, eine Verwalterbestellung von einer Einzelunternehmung automatisch übergeht auf eine GmbH. Und Sie hatten in unserem Live-Event natürlich völlig richtigerweise beschrieben, dass das dem Grundsatz nach zunächst zu negieren ist, bei der Mehrheit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht der Fall sein dürfte, denn es handelt sich nicht um einen eingetragenen Kaufmann. Und nun erreichte uns im Nachgang zu unserem Live-Event noch zwei, drei Rückfragen aus dem Kreis der Teilnehmer, die bei einer Internetrecherche dann auf eine BGH-Entscheidung gestoßen sind, wo der BGH eine Entscheidung getroffen hat, bezogen, glaube ich, aber es war der Übergang eines eingetragenen Kaufmanns auf die GmbH. Können Sie das netterweise vielleicht noch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern darlegen?
Ja, Rechtsanwalt Google lässt grüßen an dieser Stelle. Also noch mal zur Erinnerung, bei der Bestellung eines WEG-Verwalters kommt es auf die Person an. Das kann eine Einzelperson sein, das kann auch eine juristische Person sein. Und wir haben uns unterhalten, insbesondere über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH, und einen Wechsel bzw. einen Verkauf einer solchen Gesellschaft durch Übertragung von Gesellschafteranteilen. In diesem Falle bei der GmbH, die eingetragen ist, bleibt es bei der Kontinuität, das heißt, es gibt keinen Verwalterwechsel. bei einer Einzelfirma wäre ein Übergang des Unternehmens, des Handelsgewerbes auf einen Nachfolger, der ja handelsrechtlich unproblematisch möglich ist, damit verbunden, dass eine Neubestellung des Nachfolgers erfolgen muss. Die Nachfrage bezüglich des eingetragenen Kaufmannes ist insoweit richtig, denn der eingetragene Kaufmann, das besagt ja insbesondere dieser Zusatz, ist ja in das Handelsregister eingetragen. Und wenn eine solche Handelsfirma, die in das Handelsregister eingetragen ist, weitergegeben wird, bewahrt sie Kontinuität. Das heißt, es bleibt dieselbe Firma mit demselben Handelsregistereintrag, derselben Handelsregisternummer, mithin dieselbe juristische Person, wenn man so will. Das ist jetzt nicht im förmlichen Sinne eine juristische Person, aber in diesem Falle, so ist die Entscheidung, die Rechtsanwalt Google uns präsentiert hat, wohl zu verstehen. In diesem Falle bedarf es keiner Neubestellung eines neuen Verwalters. Voraussetzung ist aber, das ist ganz wichtig, dass zuvor als EEG-Verwalter bestellt war, die Firma XYE.K. oder E.KFR für Kauffrau.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, meine Damen und Herren, das war nochmal ganz wichtig darzustellen, weil nicht jede Einzelunternehmung ist ja EK und im Handelsregister eingetragen. Und das wäre natürlich falsch und vermessen, so wie Sie, Herr Finkel, uns gerade nochmal dargelegt haben, davon auszugehen, dass das dann unter Bezugnahme, Referenz auf diese BGH-Entscheidung aus, ich glaube, 2021 hat der BGH hierzu eine Entscheidung getroffen, automatisch in die GmbH, auf die GmbH übergeht. Eine weitere Frage, meine Damen und Herren, die uns erreichte, passt sehr schön zur Jahreszeit. Und zwar hat eine Verwalterin, welche an unserem Live-Event ebenfalls teilgenommen hat, die Frage adressiert. Und diese darf ich weitergeben an unseren heutigen Experten. Sie schreibt, dass neben dem Grundstück einer von ihr verwalteten WEG ein öffentlicher Weg entlang geht. Am Rand dieses Weges sind Sträucher und Bäume. Nun ist es bei einem Sturm ein Baum auf das Grundstück der WEG gestürzt und hat dabei den Zaun der WEG erheblich beschädigt. Die Kommune teilte nunmehr unserer Zuhörerin als Verwalterin der WEG mit, dass diese sowohl nicht für den Schaden an dem Zaun der WEG haften würde, als auch nicht für die Kosten zur Beseitigung des Baumes auf dem Grundstück aufzukommen hätte. Unter anderem, schreibt die Verwalterin, verweist sie auf eine regelmäßige Baumschau, die Mitarbeiter der Stadt durchführen würden. Und nun fragt unsere Zuhörerin, und ich darf diese Frage weiterreichen an Sie, lieber Herr Finkel, das kann doch rechtlich nicht korrekt sein, mit einer gewissen Empörung, die ich daraus höre.
Ja, die Empörung höre ich auch. Man muss bei der Bewertung dieses Sachverhaltes zwei Ebenen trennen. Wir haben ganz häufig für öffentliche Wege und Plätze, satzungsrechtliche, also kommunal- und öffentlich-rechtliche Vorgaben, die bestimmte Dinge regeln. Da kann es auch zu Haftungsausschlüssen kommen. Ich meine aber, das kann man, also einerseits ist das etwas, was ich von hier aus nicht beurteilen kann, weil ich jetzt aus dem geschilderten Sachverhalt heraus auch nicht weiß, wo genau sich diese Örtlichkeit befindet, geschweige denn, welche Satzung die zuständige Kommune da verabschiedet hat. Ich meine aber, man kann das unberücksichtigt lassen, wenn man sich bereits die zivilrechtlichen Möglichkeiten, Haftungsansprüche einmal ansieht. Wir reden jetzt hier über einen Schadenersatzanspruch. Bei der WEG ist ein Schaden entstanden in Form des beschädigten Zauns und etwaiger oder zu vermutender Wiederherstellungskosten. Für einen Schadenersatzanspruch, da haben wir immer den Dreiklang Pflichtverletzung, Schaden, Kausalität. Das heißt, es muss der Schädiger eine ihm obliegende Pflicht, Handlungspflicht, Unterlassungspflicht, was auch immer, verletzt haben, die dann kausal zu einem Schaden beim Beschädigten, also das wäre hier die Wohnungseigentümergemeinschaft, geführt hat. Und der Hinweis der Kommune auf die Baumschau beziehungsweise das Begutachten des jetzt umgefallenen Baumes kommt nicht von ungefähr. Das indiziert meines Erachtens, dass es keine Pflichtverletzung gegeben hat, denn einen stehenden Baum, den muss ich möglicherweise, je nachdem, was ich auch erkennen kann von außen, auf seine Standfestigkeit überprüfen. Ob der Baum standfest war oder nicht, das bleibt hier offen. Jedenfalls aber ist diese Baumschau dazu geeignet, die Stadt als möglicherweise Verpflichteten zivilrechtlich zu exkulpieren.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, meine Damen und Herren, ein Szenario, was gar nicht einmal so selten vorkommt. Ich kenne es und das darf ich ergänzen und insoweit vielleicht auch unsere Zuhörerin, die Teilnehmerin unserer Verwaltersprechstunde ein wenig beruhigen. Aus unserem, nämlich dem Versicherungsbereich. Wir haben durchaus regelmäßig die Fälle, dass von Nachbargrundstücke dann Bäume umstürzen, sturmbedingt umstürzen auf das versicherte Grundstück der WEG. Und dann die Versicherung des Nachbarn, im Zweifel die Haftpflichtversicherung, sich ebenso einlässt, wie es in dem Fall unserer heutigen Teilnehmerin die Kommune getan hat, indem nämlich, wie Herr Finke berichtete, dem Schadensersatzgrundsatz folgend eine Haftung ablehnt. Aber, meine Damen und Herren, diese Schäden, nämlich Aufräumungskosten für umgestürzte Bäume, sind oftmals im Rahmen der Gebäudeversicherung, der Wohngebäudeversicherung ihrer Liegenschaft mitversichert, wie auch natürlich in Voraussetzung oder unterstellen, dass es sich um einen versicherten Sturmschaden mit mindestens Windstärke 8 gehandelt hat, auch der Schaden dann an der Einfriedung, an dem Zaun der WEG, welcher durch in unserem Beispiel den umgestürzten Baum der Kommune Schaden erlitten hat. Also vielleicht sogar ein wenig die bessere Wahl, vorausgesetzt, man kann davon ausgehen, dass es sich um ein Sturmereignis gehandelt hat, denn im Rahmen des gesetzlichen Schadensersatzanspruches, und ich denke, Herr Finkel, das kennen Sie, da ist ja nur der Zeitwert versichert und bei der Gebäudeversicherung wäre es sogar der Neuwert.
Ja klar, da ist das Versicherungsrecht weitergehend völlig richtig. Wenn ein Schaden nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen bewertet wird, dann wird nach der sogenannten Salierungstheorie vorgegangen. Das heißt, der Schädiger hatte vorher X und hat jetzt Y. Die Differenz ist zu ersetzen und insbesondere wenn wir über Wiederherstellung von Bauteilen oder anderen, wie soll ich sagen, Maßnahmen reden, die längerfristig wirken, dann gibt es den, denke ich, sicherlich vielen Zuhörern bekannten Abzug neu für alt. Das heißt, die Restitution des Schadens hat nur so zu erfolgen nach dem Gesetz, dass der Schädiger so steht, wie er zuvor stand und nicht besser. Wenn ich jetzt aber einen Zaun wie hier ersetze durch einen neuen Zaun, dann steht der Geschädigte ja besser als vorher. Sprich, es wird ein Abzug gemacht für die Nutzungsdauer, die der Zaun bereits gehabt hatte zuvor.
Ja, herzlichen Dank. Ich denke, meine Damen und Herren, vielleicht hat die Verwalterin, die diese Frage adressiert hat, hier sogar mit ihrer Gemeinschaft ein wenig Glück und kann über die Gebäudeversicherung dann tatsächlich einmal einen neuen Zaun für die Gemeinschaft erhalten, wie auch die Aufräumungskosten des umgestürzten Baumes ersetzt erhalten. Eine weitere Frage, die uns erreichte, auch die ein wenig jahreszeitlich bedingt, und zwar referenziert diese Frage des Teilnehmers auf den Winterdienst, das Thema des Winterdienstes. Und ich bin sicher, meine Damen und Herren, viele aus Ihrem Kreise werden sich in den letzten Wochen mit diesem Thema beschäftigt haben, nochmal sicherzustellen, dass alle Verwaltungsobjekte auch entsprechend versorgt sind mit einem Winterdienst, die Verträge geschlossen sind und der Winterdienst ready to go ist, wie man so schön sagt, für den ersten Schneefall und die ersten Frostnächte. Konkret fragt unser heutiger Zuhörer, dass dieser beschreibt, in einem unserer Verwaltungsobjekte wurde durch die Wohnungseigentümergemeinschaft in den letzten 3 Jahren bereits zweimal der Winterdienst gewechselt. Gemäß dem Beirat, er schreibt, Ihr Kollege, meine Damen und Herren, dass er erst seit 2024 Verwalter der WEG ist. Gemäß dem Beirat ergaben sich dabei auf den Eigentümerversammlungen teils lange emotionale Diskussionen. Nun teilte uns Ende vergangene Woche ganz aktuell der mit dem Winterdienst beauftragte Hausmeister mit, dass er einen Unfall erlitten hätte und nun für etwa 4 Monate ausfiele und den Winterdienst folglich nicht machen kann. Die Frage unseres Teilnehmers lautet, lieber Herr Finkel, ist dies Grund für eine außerordentliche Eigentümerversammlung oder sollte die Hausverwaltung ohne Beschluss einfach einen neuen Winterdienst, einen anderen Winterdienst beauftragen? Was würden Sie raten?
Ja, die Fragen bezüglich des Winterdienstes kommen immer im November, wenn es schon fast zu spät ist. Das wiederholt sich Jahr für Jahr und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass diese Fragen mal im Frühjahr gestellt würden, damit man dementsprechend die Angelegenheit für den dann kommenden Winter vorbereiten könnte. Aber zur Sache ist es so, zunächst mal muss man sagen, die Verkehrssicherungspflicht, dazu gehört eben auch das Räumen des Gehwegs möglicherweise auf jeden Fall, aber der grundstückseigenen Flächen, die begangen werden von Schnee und Eis, ist Sache des ist formal, ich muss mich etwas innehalten, ist formal Sache der Wohnungseigentümergemeinschaft als Verantwortliche für das gemeinschaftliche Eigentum. Aber Sie wissen es und insofern war ich mir voraus, die Wohnungseigentümergemeinschaft wird natürlich vertreten durch den WEG-Verwalter, sodass dieser letztendlich für die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht zuständig ist. Das vorab ist es so, dass in dem geschilderten Sachverhalt der Verwalter letzten Endes auf gutem Wege war, in Anführungsstrichen, indem er einen Hausmeister oder den Hausmeister mit den Schneeräumen beauftragt hat. Wenn dieser jetzt plötzlich ausfällt, dann muss für Ersatz gesorgt werden. Das ist jetzt Geschmackssache und letztlich auch, nein, nicht Geschmackssache, es ist letztlich abhängig von den Regelungen des Verwaltervertrages, in welchem Rahmen der Verwalter befugt ist, weitergehende Verträge abzuschließen, wenn die Gemeinschaft grundsätzlich Beschluss gefasst hat, zum Beispiel darüber, dass der X oder der Y mit dem Schneeräumen beauftragt wird, dann darf der Verwalter meines Erachtens, wenn diese Person ausfällt, Ersatz beschaffen ohne weitergehende Beschlussfassung. Es steigen dann zwar die Kosten, aber letztendlich bleibt die getroffene Beschlussfassung Grund für diese Beauftragung, sodass dem Verwalter da keine Nachteile drohen dürften. Es empfiehlt sich im Übrigen auch aus der, wie soll ich das sagen, aus der eigenen Situation des Verwalters an dieser Stelle heraus, für die ordnungsgemäße Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht zu sorgen. Denn geschieht dies nicht, ist der Verwalter selber derjenige, der das Portemonnaie aufmacht am Ende des Tages oder im Schadenfalle, sodass ich hier in Ansehung der gebotenen Kurzfristigkeit vielleicht dazu neigen würde oder auch empfehlen würde, dass der Verwalter eine entsprechende Beauftragung vornimmt und sich diese dann im Nachgang durch eine Beschlussfassung genehmigen lässt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube auch, das, was der Verwalter, der diese Frage adressiert hat, sich gewünscht hat, denn am Ende ist der kurzfristige Ausfall ja auch eine Situation durch die zeitliche Brisanz. Der Aufwand einer außerordentlichen Versammlung wäre sicherlich ungleich höher und ich kann mir auch vorstellen, dass die Eigentümer dann der Handlungsweise des Verwalters im Frühjahr bei der nächsten Eigentümerversammlung folgen werden und ihrer Empfehlung dann der Beschlussfassung, denn im Nachhinein der nachträglichen Beschlussfassung folgen werden.
Ja, also erfahrungsgemäß ist der Winterdienst immer sehr undankbar, denn nicht selten sind das Kosten, die für das Vorhalten der Möglichkeit sozusagen aufgewendet werden. Und dann hat es, zumindest im Rheinland ist das häufiger der Fall, nicht geschneit. Und es sind trotzdem Kosten für den Winterdienst entstanden, die der Verpflichtete dementsprechend eben für das Vorhalten abrechnen darf, aufgrund der vertraglichen Vereinbarung. Was wiederum dann eben, wie gesagt, zur Folge hat, dass das bei den Eigentümern mitunter nicht so wohl gelitten ist, das Thema. Ne? Denn die haben immer den Anno, wir zahlen hier Geld für etwas, was gar nicht stattgefunden hat. Das ist zwar im Endeffekt tatsächlich richtig, aber auf der anderen Seite hätte es tatsächlich des Schneeräumens bedurf zum Beispiel, dann hätte man in die Röhre geguckt und dann sind dieselben Eigentümer in der Regel diejenigen, die nicht zum Schneeschieber gegriffen hätten.
Ich glaube, an der Stelle es allen recht zu machen, ist wahrlich ein schwieriges Unterfangen und ich denke, lieber Herr Finkel, aus Ihren Worten spricht die Praxis, denn dass die Eigentümer leider Gottes an der Stelle oftmals dann vielleicht nicht einsichtig sind. Kommen wir zu einer nächsten Frage, die ein Thema tangiert, meine Damen und Herren, was häufig Gegenstand verschiedener Fragen in verschiedenen Kontexten ist. Das ist ein wenig das Thema der Differenzierung zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum. Und zwar stellt die Verwaltung folgende Frage, die ich an unseren heutigen Experten adressieren darf. Nach meinem aktuellen Kenntnisstand, schreibt die Verwaltung, sind zweifach verglaste Fenster zwingend Gemeinschaftseigentum und hebeln hier unter anderem entsprechende Passagen in der Teilungserklärung auch aus, außer die Kostentragungspflicht wurde definiert. Die erste Frage an Sie, lieber Herr Finkel, seitens des Teilnehmers lautet: Wie sieht der Sachverhalt aus, wenn es genauestens definiert ist, was und wer in welcher Höhe die Kosten zu tragen hat?
Ja, das ist ein ebenfalls regelmäßig wiederkehrendes Thema, jahreszeitenunabhängig in diesem Falle. Zur Erinnerung vergegenwärtigen wir uns doch noch einmal: Der Grundsatz im Wohnungseigentumsrecht ist das gemeinschaftliche Eigentum. Und wenn ich etwas dem Sondereigentum zuweisen will, dann muss das irgendwo zum Ausdruck kommen. In der Regel geschieht das dann in der Teilungserklärung. So, wenn ich also in der Teilungserklärung Regelungen habe, die diese Fenster beispielsweise betreffen, dann ist die Frage: Geht das? Geht das bedeutet in der Regel an der Stelle, ist das entsprechende Bauteil sondereigentumsfähig? Zum Thema Fenster: Seit vielen Jahren einhellige Meinung ist, die Außenfenster sind nicht sondereigentumsfähig. Wenn hier von doppelt verglasten Fenstern die Rede ist, gehe ich davon aus, dass das ein einheitliches Fenster ist, was die weitläufig als Thermopenverglasung umschriebene doppelte Verglasung beinhaltet. Und ein solches Fenster ist als Bauteil der Außenhülle des Objektes schlicht nicht sondereigentumsfähig. Deswegen die entsprechende Zuweisung, so sie denn in einer Teilungserklärung enthalten ist, nichtig ist. Davon abgrenzen muss man den Fall der Fenster, die habe ich zuletzt und eigentlich auch einzig nur in Berlin in den Gründerzeithäusern bzw. den zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichteten Häusern gesehen. Das sind diese sogenannten Doppelfenster. Bei diesen Doppelfenstern, die dann einen Luftraum zum Zwecke der Isolierung in der zwischen sich haben, bei denen ist die innere Fensterschicht sondereigentumsfähig. Und da würde man eine solche Regelung dementsprechend auslegen. Das ist aber, glaube ich, zuletzt eher ein Sonder- und Einzelfall. Wenn ich also eine solche Regelung habe und sie ist jetzt nichtig im Hinblick auf die Eigentumszuweisung, muss ich gucken, ist diese Regelung möglicherweise dahingehend auszulegen, dass anstelle letztendlich der Eigentumszuweisung eine Kostentragungsregelung von dem Erklärenden der Teilungserklärung, also von dem Aufteiler, gewünscht war. Wenn das dementsprechend auslegungsfähig ist, das muss man im Einzelfall prüfen, dann ist es so, dass das als Kostentragungsregelung zu verstehen ist. Und dann könnte ich beispielsweise die Kosten der Erhaltung oder auch des Austausches der Fenster dem einzelnen Sondereigentümer auferlegen. Abgesehen davon gibt es immer auch noch Regelungen, zum Beispiel der Ausführung der Erhaltungspflicht des gemeinschaftlichen Eigentumsbauteils Fenster oder der Kostentragungspflicht dieses gemeinschaftlichen Eigentumsteils.
Das schließt auch sehr schön den Kreis zu einer zweiten Frage unseres Teilnehmers, der nämlich fragt: Wann sind Fenster im Verantwortungsbereich des Eigentümers und wann dem des Gemeinschaftseigentums? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es so, wenn in der Teilungserklärung, was Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen angeht, dieser Verantwortungsbereich auf den Sondereigentümer übertragen wurde, neben möglicherweise auch der Beantwortung der Frage dann der Kostentragung dieser Aufwände, dann wäre es im Verantwortungsbereich des Sondereigentümers. Gibt es keine diesbezügliche Regelung, verbliebe es im Aufgabenbereich der Gemeinschaft.
Also wir unterstellen mal den Fall, es gibt keine auslegungsbedürftige Regelung in der Teilungserklärung, wie wir sie vorhin besprochen haben, sondern es gibt klare Regelungen. Dann haben wir die Möglichkeit, dass das zwingende Bauteil Fenster, welches im Gemeinschaftseigentum steht, auf unterschiedliche Art und Weise einer Regelung zugeführt. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass die Vornahme von Erhaltungsmaßnahmen, die Begrifflichkeit Instandhaltung, Instandsetzung als Oberbegriff letztendlich und auch Vereinfachung abgelöst haben, dass diese Erhaltungsmaßnahmen als Vorname dem Sondereigentümer auferlegt werden. Das bedeutet, dass der Sondereigentümer zusätzlich zur Erhaltung und Unterhaltung seines Sondereigentums verpflichtet wird, durch die Teilungserklärung dieses Bauteil des gemeinschaftlichen Eigentums zu erhalten. Das heißt, er müsste sich dann selber um geeignete Handwerker bemühen, die das Fenster oder die Fenster reparieren, wenn sie defekt sind, oder gar austauschen, wenn das notwendig ist. Mit der Folge eben auch die entsprechenden Kosten zu tragen. Daneben gibt es Regelungen, die halte ich persönlich für gebrauchstauglicher und meiner Kenntnis oder meiner Erfahrung nach sind sie auch verbreiteter, die letztendlich die Handlungspflicht, was Erhaltung anbelangt, beim Verwalter als Vertreter des Eigentümers, der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer in diesem Falle, belassen, aber ermöglichen, dass die daraus resultierenden Kosten auf den Sondereigentümer ja, dessen Wohnung sozusagen betroffen ist, dessen Fenster in Anführungsstrichen betroffen sind, überträgt. Das wäre dann so, dass den Handwerker der Verwalter beauftragt, auch im Hinblick auf Gewährleistungsrecht und mögliche Fehler, die bei der Ausführung dieser Arbeiten geschehen, halte ich das für sinnvoller. Und im Endeffekt ist der Eigentümer in Anführungsstrichen nur für die Kostentragung zuständig.
Also die konkrete Handlungsanweisung ergibt sich aus dem Studium der Teilungserklärung, in dem in dieser getroffenen Regelung zur Verantwortung wie auch zu den Kosten. Eine weitere Frage, die unser Teilnehmer stellt in Erweiterung eines ähnlichen Kontextes, ist die Frage, wie verhält sich die Einteilung der Wohnungseingangstür, also nicht der Außenhaut, sondern einer Innentüre, der Wohnungseingangstür. Hier schreibt er Gemeinschafts- und Sondereigentum und erweitert seine Frage noch unser Teilnehmer, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Denkmalschutzes. Vielleicht der erste Teil der Frage zuerst, hinsichtlich der Wohnungstüre. Wie schaut es da aus hinsichtlich der Differenzierung zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum und dann der Verantwortlichkeit für Erhaltungsmaßnahmen?
Ja, ich überlege gerade, was eine denkmalgeschützte Wohnungseingangstür sein könnte. Das möchte ich mal hinten anstecken und mit dem für mich jedenfalls einfacheren Teil der Frage anfangen. Auch die Wohnungseingangstür betreffend ist es letztlich so, dass zunächst vom gemeinschaftlichen Eigentum ausgegangen wird, dann geprüft wird, ist für dieses Bauteil eine Zuweisung zum Sondereigentum erfolgt und dann zu prüfen ist das Bauteil sondereigentumsfähig. Und bei dem letztgenannten Prüfungspunkt kommt die Rechtsprechung zu dem Ergebnis, dass dieses Bauteil nicht sondereigentumsfähig ist. Warum? Da stützt sich die Rechtsprechung im Wesentlichen auf die Tatsache, dass die Wohnungsabschluss- oder Wohnungseingangstür letztendlich die Sondereigentumseinheit entweder von einer anderen Sondereigentumseinheit oder aber vom gemeinschaftlichen Eigentum abgrenzt und diese Bauteile, die diese Grenze sozusagen umreißen, stets im gemeinschaftlichen Eigentum stehen müssen. Mit der Folge, dass eine Wohnungseingangstür letztlich immer gemeinschaftliches Eigentum ist, auch dann, wenn sie unter Denkmalschutz steht. Ich muss zugeben, der Denkmalschutz ist nicht mein Steckenpferd und die denkmalschutzrechtlichen Vorschriften will ich und kann ich auch im Einzelnen jetzt hier nicht ausrollen. Ich weiß nur aus zwei, drei Fällen, die ich zu bearbeiten hatte, in denen es, wie soll ich das sagen, eine denkmalrechtliche Beteiligung oder einen denkmalrechtlich relevanten Sachverhalt gegeben hat, ein Gespräch mit der Denkmalschutzbehörde hilft.
Auch da hilft das Sprechen, glaube ich, meine Damen und Herren. Aber ich glaube, Ihre Hinweise, lieber Herr Finkel, sind insofern schon sehr, sehr zielführend, denn der Denkmalschutz, der Status quo des Denkmalschutzes an sich ändert ja nichts an den rechtlichen Rahmenbedingungen. Es kommen möglicherweise dann noch Auflagen der Denkmalbehörde hinzu, die es zu beachten gilt, aber hinsichtlich der Beantwortung der Frage der Verantwortlichkeit, der Beantwortung der Frage hinsichtlich der Differenzierung dürfte der Denkmalschutz an dem Punkte keine Rolle spielen.
Nein, das ist sicher richtig und der Denkmalschutz macht allenfalls, nach meiner Kenntnis jedenfalls, allenfalls Vorschriften in den Blick auf das Wie einer Maßnahme, nicht aber auf das Ob und hier haben wir im Hinblick auf die Wohnungseingangstüren eine ähnliche Situation, wie ich sie zuvor für die Fenster dargelegt habe. Es besteht die Möglichkeit, die Vornahme der entsprechenden Erhaltungsmaßnahmen dem Sondereigentümer zu übertragen, ebenso wie die Möglichkeit, ihn lediglich mit den Kosten zu belasten. Davon hängt es dann ab, wer tätig werden muss.
Herzlichen Dank. Ein letzter Punkt, eine letzte Frage unseres Teilnehmers zu gleichem Kontext möchte ich aber gleichwohl noch adressieren, Herr Finkel. Und zwar fragt er, offensichtlich scheint es dort eine große emotionale Betroffenheit innerhalb der Gemeinschaft zu geben und auch sehr unterschiedliche Stimmen. Und es scheint so, als würde recht viel Druck im Moment auf den Verwalter ausgeübt werden. Denn er fragt abschließend, kann sich die Verwaltung per Beschluss von ihrer Haftung befreien lassen?
Das wäre schön. Das glaube ich, wenn diese Möglichkeit besteht, natürlich nicht. Wenn die Möglichkeit bestünde, dann würde ich sie meistbietend versteigern, hätte ich fast gesagt. Nein, Spaß beiseite. Eine Beschlussfassung darüber, dass ein Haftungsgrund oder eine Haftung jetzt im allgemeinen Sinne nicht besteht, das ist natürlich nicht möglich. Auch da gilt, Verwalter, erfülle deine Handlungspflicht, erfülle
dir nach dem Verwaltervertrag und insbesondere nach dem Gesetz obliegenden Handlungspflichten. Das bedeutet im konkreten Fall, der Vorschlag oder der Verwalter sollte hier einen richtigen und angemessenen Vorschlag zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Bauteils denkmalgeschützte Wohnungseingangstür, ein schwieriges Wort, machen. Und im Nachgang bzw. im Zuge der Beschlussfassung können die Eigentümer selbsttätig entscheiden, wie sie damit umgehen.
Wenn die Eigentümer nun im Rahmen ihrer Beschlussfassung halt nicht gesetzeskonform einen Beschluss fassen wollen, hilft dann vielleicht, um ein wenig unserem Teilnehmer gerecht zu werden, ein Bedenkenhinweis des Verwalters, der auf diese nicht gegebene Rechtskonformität der Vorgehensweise des Beschlusses hinweist?
Also Bedenkenhinweise sind sicher nicht verkehrt, wenn sie sachlich richtig und geprüft sind. Meines Erachtens reicht es für die Exkulpierung des Verwalters an dieser Stelle aus, wenn er den Eigentümern eine sachgerechte Beschlussvorlage liefert, sprich wenn er die richtige Maßnahme vorschlägt. Man kann den Eigentümer nicht zu seinem Glück zwingen. Das verfassungsmäßige Recht am Eigentum hat einen gewissen Spielraum. Und wenn die Mehrheit der Meinung ist, ich möchte da oder wir wollen da nichts unternehmen, dann ist das ihr gutes Recht. Allerdings endet das dann, wenn einer damit nicht konform geht, weil der natürlich einen solchen Beschluss beispielsweise über die Erhaltungsmaßnahme an dieser denkmalgeschützten Wohnungseingangstür, diesmal habe ich es geschafft, es auszusprechen, nicht damit einverstanden ist. Denn das ist natürlich dann etwas, wo er im Wege der Anfechtung möglicherweise auch im Wege der Ersetzungsklage vorgehen kann und dann von den anderen beziehungsweise von der Wohnungseigentümergemeinschaft eine ordnungsgemäße Verwaltung verlangen kann.
Ja, herzlichen Dank. Zumindest, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, richtet sich dann nicht die Haftungsseite, die Inanspruchnahme direkt gegen die Verwaltung. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Herzlichen Dank, lieber Herr Finkel, dass Sie uns und unseren Zuhörern auch heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung standen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Meinen Dank, meine Damen und Herren, aber natürlich auch an Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer und für Ihr heutiges Interesse und Ihre zahlreichen Fragen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute bei uns waren, uns gefolgt sind. Nicht nur unseren heutigen Podcast mit Herrn Rechtsanwalt Finkel, sondern auch eine Vielzahl weiterer Podcast-Folgen unserer vergangenen Verwalter-Sprechstunden finden Sie auf Immowissen à la Ivio. Also wer Lust hat, meine Damen und Herren, einfach mal ein wenig stöbern, Immowissen à la Ivio, und ich bin sicher, Sie werden dort fündig werden. Unsere letzte Atikon-Verwalter-Sprechstunde in diesem Jahr wird stattfinden, meine Damen und Herren, am Mittwoch, dem 18. Dezember. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, meine Kollegin Frau Polovi und ich, Sie auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, meine Damen und Herren, wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, alles Gute und bleiben Sie gesund.